Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Stefan Gosepart. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Hallo, ich grüße
Hallo.
Sie und alle, die uns hören.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch. Und an alle, die uns hören, wenn Sie mal regelmäßig irgendwann an einer Uni rumgehangen haben, dann können Sie sich vielleicht an die Abkürzung CT erinnern. Cum Tempore, das ist das akademische Viertel, die akademische Viertelstunde, die Vorlesung oft dann eben später anfängt. Also dann, wenn da 9 Uhr CT steht, dann ist es eben dann doch 9.15 Uhr. Herr Gosepart, Sie haben letztens auf Zeit Online eine Verteidigungsrede auf dieses akademische Viertel geschrieben. Sie droht nämlich mit den Videokonferenzen zu verschwinden, befürchten Sie. Warum?
Ja, nicht nur befürchten. Also in der Zeit der reinen Online-Lehre, die hoffentlich ja hinter uns liegt, aber leider wissen wir das ja nicht, wie das Wintersemester dann mit Pandemie bedingt werden wird. Auf jeden Fall, da war es dann meistens so, dass man pünktlich angefangen hat und die alte Sitzung dann auch pünktlich geendet hat, so dass man praktisch nur den Knopf umlegen musste und man war schon wieder in der nächsten Veranstaltung. Und das artete dann doch zu einem gewissen Stress aus.
Obwohl man ja argumentieren kann, gut, das Cum Tempore war wirklich ja auch, wenn man physisch den Hörsaal wechseln muss, dass man eben auch gar nicht den Anschluss kriegen kann. Da macht man, Sie haben es gesagt, einfach den Knopf um und man braucht ja vielleicht diese 15 Minuten gar nicht mehr.
Naja, sogar eine halbe Stunde, wenn Sie so wollen, weil die Sitzungen enden auch immer viertel vor. Und auf einem großen Campus, wie zum Beispiel bei meiner Universität, braucht man manchmal auch 20, 30 Minuten, um zum nächsten Hörsaal in einem anderen Gebäude zu kommen. Aber es gibt natürlich auch gewisse menschliche Bedürfnisse, die zwischendurch dann am ganzen Tag mal befriedigt werden müssen und andere Sachen, einen Schluck Kaffee oder so weiter. Also man merkt dann doch vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber doch ein paar Minuten, in denen sich alle regenerieren und wieder auf das neue Thema sammeln, sind dann doch ganz sinnvoll. Sonst führt es nämlich dazu, dass die Leute das alle während der Sitzung machen und einfach den Bildschirm schwarz schalten und das ist dann auch sehr unbefriedigend für alle.
Und schwingt da aber auch so ein bisschen Nostalgie mit, so dieses traditionsbewusste, die akademische Viertelstunde ist in Gefahr?
Ja, der Verdacht besteht natürlich, dass die Professoren sich bequem machen und ihre Ruhe und ihre Pause haben wollen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es ist funktional begründet. Das haben ja auch viele Untersuchungen belegt, dass diese Online-Lehre anstrengender ist für alle, auch für die Studierenden, die ja zum Teil auch ausgestiegen sind, weil sie 8 Stunden Online-Lehre einfach gar nicht verkraften können. Und das hat einfach damit zu tun, dass es auch irgendwie Regenerationspausen geben muss. Und wenn die nur eine Viertelstunde statt einer halben sind, soll es mir auch recht sein. Aber eine kleine Pause muss sein.
Ja, wir können hier nicht CT machen beim Radio. Wir machen schon immer Sine Tempore. Wir fangen pünktlich an und wir müssen auch pünktlich aufhören, sonst gibt es Ärger mit den Nachrichten.
Alles klar.
Ich freue mich auf die Stunde. Wie geht's Ihnen denn? Wie sieht's aus mit Ihrem Energielevel, Stefan Gosepart?
Relativ gut, vor allem, weil es mal gerade ein bisschen kühler geworden ist.
Genau. Das stimmt, so der kleine Sprühregen heute Morgen war sehr angenehm. Stefan Gosepart ist mein Gast heute Mittag. Er ist Philosophieprofessor und wir schauen, was diese Woche wichtig ist und war. Eine Nachricht kommt von Gazprom. Der Konzern hat angekündigt, die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 vom 31. August bis zum 2. September zu pausieren, angeblich wegen Wartungsarbeiten. Und da kommen jetzt direkt kreative Vorschläge, wo man denn sonst so an Gas kommen könnte. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der macht einen Vorschlag, der geht vielen gegen den Strich. Man könnte ja stattdessen drüber nachdenken, die Pipeline Nord Stream 2 jetzt doch noch zu eröffnen. Wie reagieren Sie denn darauf, Stefan Gosepart?
Ja, ich glaube, die Diskussion um Nord Stream 2 ist eigentlich tot. Das ist jetzt eine Totgeburt nochmal oder eine Belebung von Toten. Die Debatte war wahrscheinlich vorher schon, das haben wir jetzt mühsam lernen müssen, irgendwie schon verkehrt. Wir haben uns da international isoliert in Deutschland. Wir hätten da auf die warnenden Stimmen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland hören müssen. Und ich glaube, die Sache ist jetzt einfach gegessen. Wenn wir das jetzt wieder auffangen würden, würden wir uns international total lächerlich machen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf Putin schauen, der ja auch vorher schon mal so ein Stop-and-Go wegen angeblicher Wartungen initiiert hat. Danach floss dann zwar wieder Gas, aber eben nur ein Bruchteil von der Menge, die es vorher gab. Man könnte ja, wenn man es jetzt umdreht, Putin auch danken auf eine Art, dass er immer mal wieder drastisch dran erinnert, in was für einer Lage wir sind und dass wir handeln müssen.
Ganz genau. Das finde ich genau richtig. Ich meine, im Prinzip haben wir es mit einem autokratischen Herrscher zu tun, nach dessen Willen es irgendwie geht. Es gelten keine Verabredungen mehr. Er ist unzuverlässlich. Und das heißt doch für uns irgendwie ganz klar das Signal, wir müssen so unabhängig wie möglich, so schnell wie möglich davon loskommen. Und das zeigt natürlich auch weiterhin, dass er für uns eigentlich kein verlässlicher Vertragspartner ist.
Jetzt haben wir trotzdem das Problem, dass das Gas für Bürgerinnen und Bürger teurer wird. Also Bundesbankpräsident Joachim Nagel zum Beispiel, der sagt auch, ja, was die Inflation angeht, da gibt es auch im kommenden Jahr keine Entwarnung. Also der erwartet eben auch für 2023 noch eine ziemlich hohe Teuerung. Wie kann denn dann eine Perspektive für Bürgerinnen und Bürger aussehen? Also irgendwann muss das doch mal vorbei sein oder es muss zumindest irgendeine Perspektive geben zu sagen, dann wird es vielleicht wieder besser?
Naja, die Frage ist, womit es jetzt besser werden soll. Ich glaube, Energie wird jetzt einfach dauerhaft teurer werden. Das ist natürlich auch aus ökologischen Gründen schon so. Allein deshalb hätte man wahrscheinlich nicht durchbekommen, weil der Protest zu groß gewesen ist. Aber in dem Sinne ist klar, Energie ist knapp. Energie ist auch irgendwie schädlich und insofern müssen wir Energie sparen. Und ich glaube, es ist eigentlich, was auch viele Ökonomen sagen, richtig, das erstmal über den Preis zu regulieren. Also wenn Energie teuer ist, dann sparen Leute aus Eigennutz. Und das ist, glaube ich, immer der beste Movens. Jetzt ist natürlich klar, dass viele Leute die hohen Kosten nicht mehr tragen können werden. Und die muss man dann meines Erachtens gezielt unterstützen. Ich glaube, deshalb mit Gießkannenprinzip alles billiger zu machen oder wiederum mit Umlagen zu agieren, scheint keine gute Option zu sein.
Obwohl die Politik ja jetzt auch eine halbwegs schnelle, konkrete Lösung brauchte. Also das war ja auch eine Meldung der Woche, dass die Mehrwertsteuer auf den Gaspreis gesenkt wird von 19% auf 7%. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, das ist Gießkanne, stimme ich Ihnen zu, aber es ist immerhin politisch konkret etwas, das relativ schnell umgesetzt werden kann.
Ja, das stimmt. Ich meine, es muss natürlich trotzdem noch politisch beschlossen werden. Das ist ja jetzt erstmal der Vorschlag der Regierung. Trotzdem glaube ich, ist es nicht zielführend. Und man muss sich jetzt irgendwie auch in den weiteren Verhandlungen überlegen, wie man insgesamt, da werden ja weitere Probleme in der Folge kommen, wie man damit reagiert. Klar, wir sind immer kurzfristig jetzt vor Problemen, aber seit dem Ausbruch des Krieges ist klar, wie die Richtung gehen wird. Wir sind zu abhängig vom Ausland, was die Energien angeht. Davon müssen wir uns unabhängiger machen. Das ist in einem ressourcenarmen Land wie Deutschland schwierig. Gleichzeitig sind wir aber auch als Exportnation extrem abhängig von anderen Ländern, China jetzt insbesondere. Auch da müssen wir unsere Abhängigkeit reduzieren. Das wird uns was kosten. Das wird wahrscheinlich jeden Bundesbürger, jede Bundesbürgerin was kosten. Und man muss sich jetzt deshalb ruhig mittelfristig überlegen, wie federt man die Kosten für diejenigen ab, die diese Kosten tatsächlich nicht mehr tragen können. Wahrscheinlich müssen wir alle den Gürtel etwas enger schnallen. Es kann jetzt nicht, also man kann sich kein Szenario vorstellen, wo das kostenneutral über die Bühne gehen wird.
Ich musste heute schmunzeln. Bei der Lektüre der Taz hatte die im Gesellschaftsressort so eine Fotomontage von verschiedenen Politikerinnen und Politikern, die in so eine Dusche reinmontiert waren. Und das war unterlegt mit Zitaten, wer sich wie geäußert hat zu seinem oder ihrem Duschverhalten. War natürlich so eine Persiflage darauf, dass ja auch ganz konkret jetzt gerade eine Äußerung von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der rät mehr zum Waschlappen, weniger zur Dusche. Ich sage das jetzt so lakonisch, aber für mich ist das schon noch so ein Symbol, dass sehr viele konkrete Tipps gegeben werden, aber sehr wenig konkret immer noch gesagt wird, was wird denn wirklich getan zur Entlastung? Also die Verantwortung wird aus meiner Sicht schon auch viel im Moment noch bei den Bürgerinnen und Bürgern abgeladen, um zu sagen, ja, duscht halt einfach kürzer, dann wird's schon.
Ja, und das ist, glaube ich, ein Fehler, weil das, worüber wir jetzt verhandeln, hier ist ein strukturelles Problem. Wir müssen alle zusammen Energie sparen. Und jetzt dem Einzelnen zu sagen, er soll einen Waschlappen benutzen, statt unter die Dusche zu gehen, und dann gibt es eine Debatte, ob der Waschlappen die Dusche ersetzt. Das scheint mir alles ganz unsinnig zu sein. Im Prinzip muss man sehen, dass es strukturelle Anreize gibt, dass alle die Energie reduzieren. Und das heißt, man muss eben sagen, das Warmwasser wird nicht mehr so warm eingestellt, die Heizungen werden kälter eingestellt und so weiter und so weiter. Nur dann hat man nämlich auch den kollektiven Gewinn. Es ist unsinnig, jetzt einzelne Leute zu weniger, also wenn ich jetzt weniger duschen würde und meine Nachbarn das, sagen wir mal, nicht tun würden, dann ist immer noch kein Gewinn erzielt. Wir haben den Gewinn nur, wenn das alle tun. Und das kann man gar nicht kontrollieren, will man auch gar nicht kontrollieren. Und deshalb müssen wir ganz andere Maßnahmen, nämlich politisch-strukturelle Maßnahmen ergreifen. Deshalb finde ich diese ganze das Abladen auf individueller Verantwortung völlig verkehrt.
Stefan Gosepart, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Philosophieprofessor Stefan Gosepart ist heute mein Gast und wir ordnen ein, was diese Woche passiert ist und wichtig ist. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der ist ganz gut rumgekommen diese Woche. Er war in Lviv, er war in Odessa und heute wird er in Istanbul erwartet, im gemeinsamen Koordinationszentrum für ukrainische Getreideexporte. Stefan Gosepart, es gab ja leise Stimmen, die haben das Wort Diplomatie sich getraut, wieder in den Mund zu nehmen, weil Guterres auch unter anderem davon gesprochen hat, dass es in seinen Gesprächen Treffen mit verschiedenen Parteien eben um Verhandlungen ging bei den Besuchen und um mögliche Verhandlungen, die eventuell auf ein Ende des Krieges vielleicht hindeuten könnten. Sie merken schon, ich bin da sehr vorsichtig. Wir hatten gestern Ralf Füchs zu Gast bei uns in der Sendung, den Gründer des Zentrums Liberale Moderne, und der hält überhaupt gar nichts davon, dieses Wort überhaupt zu benutzen und Hoffnung in dieses Wort oder auch diese Treffen zu setzen. Wie sehen Sie das?
Ja, nicht ganz so. Der Ralf Füchs ist ein ganz ausgesprochener Unterstützer der Ukraine, und deshalb ist das natürlich jetzt nicht so überraschend. Also zunächst einmal finde ich es wichtig, dass die UN überhaupt wieder im Spiel ist. Also im Prinzip haben wir ja am Anfang des Krieges ein Totalversagen der UN gesehen. Eigentlich ist das die Organisation, die für den Weltfrieden zuständig ist. Der ist offenbar bedroht hier, und deshalb wäre es sozusagen von der ersten Sekunde an klar gewesen, dass diese Institution und natürlich auch der Weltsicherheitsrat, der natürlich wegen der Vetomacht Russlands im Moment nicht agieren kann, aber eigentlich hätte der hier auch agieren müssen. Das zeigt, wie schwach eigentlich die internationale Organisation ist, die wir dafür haben. Und insofern finde ich es jetzt schon überraschend und auch positiv, dass die so langsam wieder ins Spiel kommt, und der Deal mit der Getreideausfuhr hat ja einen gewissen Erfolg gezeitigt, mit dem ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht gerechnet hätte. Und das ist jetzt dann auch schon die Antwort auf Ihre Frage. Man muss der Diplomatie immer Chancen geben, denn manchmal passiert es dann doch überraschenderweise, dass kleine Schritte möglich sind, und der Getreideimport in die armen Länder ist ja zum Beispiel extrem wichtig für diese Länder. Insofern ist das ein großer Fortschritt. Ob etwas in Richtung Beendigung des Krieges dabei rauskommt, wage ich etwas zu bezweifeln, aber man muss es eben sehen.
Ja, und wir wollen auch nochmal auf die Lage in der Ukraine schauen. Wir haben unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler dazu zugeschaltet. Da geht es weniger diplomatisch zu, vor allem rund um das Atomkraftwerk Saporischschja. Das wird seit Tagen beschossen, und sowohl die Ukraine als auch Russland werfen sich gegenseitig vor, dafür verantwortlich zu sein. Frau Adler, für wie groß halten Sie denn die Bedrohung, die davon ausgeht?
Naja, die Anwohner von den nahen Orten, zum Beispiel in Nikopolo, die erzählen, dass sie ständig beschossen werden, dass also seit Tagen da Angriffe gestartet werden aus Richtung des Atomkraftwerks, wo ja eben russische Truppen mit Waffen und Munition stationiert sind und von dort eben diese Angriffe ausführen sollen. Das sagt die ukrainische Seite. Und das Ziel der russischen Seite soll angeblich sein, die Stromleitungen abzukoppeln vom ukrainischen Netz, beziehungsweise das AKW von diesem Netz abzukoppeln, um das AKW mit dem Stromnetz der Krim zu verbinden. Dort ist Energie seit der Okkupation knapp, und man möchte sozusagen die Ukraine dazu zwingen, die Krim zu versorgen, und sie soll dann ihren eigenen in Saporischschja produzierten Strom kaufen von der russischen Seite. Also das ist ein ziemlich finsteres Szenario. Da hat sich auch UN-Generalsekretär Guterres gestern zu geäußert und hat gesagt, das geht natürlich überhaupt nicht. Die Ukraine muss ihren eigenen Strom behalten können, und sowas ist nicht in Ordnung. Und das birgt natürlich auch eine riesige Gefahr, denn wenn Hochspannungsleitungen beschossen werden, wie das in der vorigen Woche der Fall war, dann ist das für das AKW, für den Betrieb dort eine große Gefahr. Denn Strom wird gebraucht in einem AKW, um zum Beispiel den Reaktorkern und auch die abgebrannten Brennelemente dauerhaft über viele Monate und Jahre hinweg zu kühlen. Und da kann man sich es überhaupt nicht leisten, den Strom. Selbst wenn man so ein AKW runterfährt, wird dieser Strom gebraucht, denn die Kühlung wird auch beim Nichtproduzieren von Strom gebraucht.
Ich merke an mir selbst, das ist ja eine Diskussion, die wir auch ganz zu Beginn des Krieges kurz schon mal hatten. Damals habe ich wirklich einen Tag lang richtig Panik gehabt. Jetzt höre ich mir das an und das beunruhigt, aber es ist doch irgendwie auf eine Art, ja, Alltag ist das falsche Wort, aber doch irgendwie normaler geworden. Wie geht's Ihnen, Stefan Gosepart?
Ja, leider gibt's natürlich Abstumpfungseffekte. Also jetzt praktisch nach 6 Monaten Krieg Nachrichten aus dem Krieg irgendwie gewohnt, so bedauerlich das ist. Aber hier, finde ich, zeigt sich jetzt nochmal was anderes. Eigentlich gab es, so komisch das klingen mag, schon seit dem Mittelalter Regeln für den gerechten Krieg. Also ob das jetzt das ist kein gerechter Krieg, um das gleich zu sagen, aber es gab trotzdem Regeln, wie man sich im Krieg zu verhalten hat. Die sollten eigentlich auch international kontrolliert werden. Wir haben jetzt gesehen, sehen, dass die russischen Truppen sich daran überhaupt nicht halten. Und das alleine ist schon ein weiterer Grund, dass sich sozusagen die internationale Gemeinschaft viel stärker engagieren muss, um zumindest größte Gräueltaten in dem Krieg zu verhindern. Und dann eben natürlich auch solche möglichen Katastrophen wie die Bombardierung oder eines Atomkraftwerkes, was natürlich Folgen für ganz Europa haben würde. Ja? Und damit mit dieser Bedrohung und mit diesem Bedrohungsszenario spielt Putin ja auch. Ja? Und das, finde ich, ist eben etwas, was sich die internationale Gemeinschaft auf gar keinen Fall gefallen lassen darf. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was macht man da im Moment? Man scheint ja leicht ohnmächtig zu sein, solange man nicht wirklich selber in den Krieg will. Aber deshalb ist es natürlich total wichtig, auf allen Kanälen Druck zu machen, damit zumindest diese Horrorszenarien möglichst verhindert werden können.
Ja, und Sabine Adler, ich würde gerne mit Ihnen noch einmal kurz auf die nächste Woche schauen. Am Mittwoch läuft der Krieg genau ein halbes Jahr. Und auch vielleicht mit dem Hintergrund, mit den Informationen, die Stefan Gosepart gerade genannt hat. Erwarten Sie, dass Putin da irgendwas Symbolisches von sich hören lässt, so schlimm das klingt?
Also es gibt eine Überlegung, eine Mutmaßung des US Institutes for the Study of War, dass die russischen Behörden genau an dem Mittwoch einen Schauprozess gegen die ukrainischen Soldaten in dem Stahlwerk in Mariupol, in Azovstal, eröffnen könnten. Und das sind ja diese sogenannten Azov-Kämpfer und die gelten der russischen Seite ja ganz besonders als Ausweis dafür, dass die Ukraine ein faschistisches Land ist. Und es ist nicht so lange her, dass Russlands Außenminister Lavrov ja nämlich im Juli erklärt hat, dass der Kreml eben tatsächlich die Regierung in Kiew stürzen möchte, dass Russland diesen Sturz anstrebt, weil man angeblich dem ukrainischen Volk helfen wolle, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien. So hat das Lavrov bei einem Besuch in Kairo ausgedrückt. Das könnte jetzt sein, dass an dem Mittwoch aus dem Kreml noch mal etwas zu den sogenannten Kriegszielen bekannt wird. Das, was sich wirklich andeutet, was ganz ungut ist, ist, dass der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu heute noch mal eine Lüge weiterverbreitet oder wiederverbreitet hat, nämlich, dass das Kriegsgefangenenlager in Alenivka angeblich von ukrainischen Truppen angegriffen worden ist. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da sind 50 ukrainische Soldaten umgekommen und Sergei Shoigu sagt, das hätten die ukrainischen Truppen gemacht, weil die Ukraine diese Azov-Kriegsgefangenen zum Tode verurteilt hätte. Hier wird wieder, wie in der ganzen Zeit schon, alles von den Füßen auf den Kopf gestellt, denn es sind genau die Azov-Kriegsgefangenen, die der russischen Seite als Ausweis dafür gelten, dass man es mit einem faschistischen Regime zu tun hat. Man hat diese Azov-Einheit als terroristische Einheit deklariert. Und das heißt in den Prozessen, dass sie eben nicht wie Kriegsverbrecher behandelt werden, sondern wie Kriminelle und auch mit dem Tode bestraft werden können. Also hier ist wirklich etwas Unheilvolles noch dazu im Gang. Auch nochmal Stichwort Genfer Konventionen zur Behandlung von Kriegsgefangenen, die hier mit den Füßen getreten werden.
Vielen Dank, Sabine Adler, und vielen Dank, Stefan Gosepart. Mein Gast Stefan Gosepart und ich, wir ordnen die Themen dieser Woche. Und Bundeskanzler Olaf Scholz musste gestern zum zweiten Mal im Untersuchungsausschuss in der hamburgischen Bürgschaft aussagen. 3,5 Stunden hat er sich befragen lassen. Da ging es um den Steuerskandal rund um die Warburg Bank. Die ist ja in den sogenannten Cum-Ex-Steuerskandal verwickelt. Es geht da um die Frage, ob führende SPD-Politiker mit dafür gesorgt haben, dass die Bank erstattete Kapitalertragssteuer zunächst nicht zurückerstatten musste, die aber dann eben unterm Strich zu Unrecht gezahlt wurde. Das hier hat Olaf Scholz danach zur Presse gesagt.
Ich gebe zu, ich hatte mich darauf eingerichtet, dass es viel länger dauert. Aber die Tatsache, dass es dann schnell und zügig war, spricht vielleicht auch für die Tatsache, dass alles nun mittlerweile auf dem Tisch liegt und man auch die klare Schlussfolgerung ziehen kann. Da war nichts. Es hat keine Einflussnahme gegeben. Schönen Dank.
Ich finde, da kann man jetzt diskutieren, ob 3,5 Stunden Befragung wirklich so kurz ist, wie Olaf Scholz es darstellt. Aber eine sehr klare, sehr knappe Antwort. Wie geht's Ihnen damit, Stefan Gosepart?
Na, das ist natürlich etwas unbefriedigend. Zunächst mal gilt die Unschuldsvermutung. Und ich weiß natürlich über die Details und die Sache selber gar nichts und kann mich dazu auch gar nicht äußern. Aber im Prinzip ist es natürlich unbefriedigend, weil nach all dem, was man jetzt aus der Befragung hört, er irgendwie immer gesagt, er kann sich an nichts erinnern. Und dann ist die Sache natürlich sehr kurz abgehandelt, weil er einfach keine Erinnerung hat. Damit ist natürlich jetzt noch nicht bewiesen, dass er unschuldig ist. Das Gegenteil allerdings auch nicht. Also insofern ist die Sache offen. Unbefriedigend ist bei dieser ganzen Situation natürlich, dass der Verdacht überhaupt im Raum steht und dass es jetzt beiden Seiten nicht gelingt, den Verdacht zu erhärten oder eben zu entkräften. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass die Politik geholfen hat, da Leute zu der also sozusagen den Kredit zu geben, dass sie die Strafe nicht bezahlen muss, das wäre schon ein großer Skandal, abgesehen davon, dass die Cum-Ex-Geschäfte selber natürlich schon ein großer Skandal sind. Insofern ist das natürlich schon auch für die öffentliche Moral ein wichtiger Punkt und man hätte hier gerne mehr Klarheit. Es ist nur zu befürchten, dass die nicht zu haben sein wird.
Wenn Sie die öffentliche Moral ansprechen, ich frage mich trotzdem, was bleibt ihm denn anderes übrig? Also natürlich wird er, selbst wenn er sich an irgendwas erinnern könnte, nicht sich selber belasten. Also das kann man ja auch nicht in einem Strafprozess, also ich sage ausdrücklich, Strafprozess, aber kann man nicht erwarten, dass jemand sich selber da beschuldigt und mit offenen Karten spielt, wenn es denn offene Karten dann gäbe.
Ja, aber ich frage mich jetzt als politischer Beobachter einfach jetzt mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die Opposition dem Kanzler irgendwie ans Revers will. Das ist ja auch eine verständliche politische Aktion. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum sind die Schulden eigentlich erlassen worden, die Strafschulden? Ja, und dafür muss es doch irgendwie offizielle Gründe geben. Das scheint ja Herr Scholz als damals regierender Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg nicht unterschrieben zu haben, sondern andere. Und dafür, finde ich, müsste es doch eigentlich öffentliche Begründung geben. Und die habe ich noch gar nicht gehört. Also das ist mir einfach unverständlich. Sie sind ja dann von dem Bundesfinanzministerium gemahnt worden und dann, aber irgendwie da, glaube ich, liegt doch auch irgendwie auch ein strukturelles Problem.
Wie beurteilen Sie denn die Performance von Olaf Scholz, jetzt abgesehen auch vom Untersuchungsausschuss allgemein diese Woche? Also ich erinnere noch mal kurz an seine Reaktion oder besser seine Nicht-Reaktion, nachdem der Palästinenser-Chef Abbas diese Woche im Kanzleramt den Holocaust relativiert hatte. Da ist Scholz ja, hat zwar ein bisschen bitter geguckt, hat aber nichts mehr gesagt, hat die Hand geschüttelt und dann gab es den Abgang, eine riesige Diskussion danach. War das einfach ein Fauxpas oder passt das ins Bild, dass da gerade so ein Kanzler ein bisschen suchen muss und auch ein bisschen aufpassen muss, dass das öffentliche Bild nicht so bröckelt?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Also ich meine, ich glaube, es wäre einfach für ihn besser gewesen. Er hätte da seinen Kragen platzen lassen und gleich gesagt, dass dieser Vergleich natürlich unerträglich ist. Insbesondere natürlich aus deutscher Perspektive auf deutschem Boden. Und wenn Abbas Gast in Deutschland ist, dann muss man auch, obwohl er Gast in Deutschland ist, da intervenieren. Das hat ja Olaf Scholz später auch klar gemacht. Das wäre in spontaner Reaktion besser gewesen. Aber vielleicht war die Situation, der Pressesprecher hatte das Interview abgebrochen und so. Also das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Manche Fehler passieren an der Stelle. Aber Sie haben ja allgemeiner gefragt. Und ich finde eben insgesamt ist ja die, also Olaf Scholz hat ja zu Beginn seiner Kanzlerschaft mit der Zeitenwende irgendwie einen ganz großen Aufschlag gemacht, der doch alle überrascht hat und auch viele irgendwie, also positiv überrascht hat. Er hat gesagt, ja tatsächlich, jetzt kommt ein alter Bundespräsident, hat das mal den Ruck durch Deutschland genannt. Und dann kam aber nichts mehr. Und sowohl in der Sache als auch in der Rhetorik. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Aufgabe eines Bundeskanzlers, einer Bundeskanzlerin, da war das genau dasselbe, dass man in gewisser Weise Führungsqualitäten hat. Und das gilt nicht nur für das unmittelbare Personal, sondern dass man seinen Bürgerinnen und Bürgern auch irgendwie erklärt, wohin die Reise seiner Meinung oder ihrer Meinung nach gehen soll. Ich meine, in der Demokratie müssen wir darüber dann noch abstimmen, aber man muss wenigstens eine klare Ansage haben. Und die vermisse ich irgendwie, auch eine Erklärung, was das Ziel der Politik ist. Und wir haben das bei dem anderen Thema ja auch schon ein bisschen gesagt, das Ganze ist immer etwas kurzatmig und man hat so das Gefühl, man weiß eigentlich gar nicht, was ist die Strategie jetzt nun wirklich, um mit diesen vielen Krisen, die wir auf einmal haben und die Deutschland ja leider überrascht hat, weil wir vieles davon verpennt haben, wie man damit insgesamt umgehen will. Und deshalb finde ich die Figur im Moment etwas unglücklich, weil sie diese Führungsqualität in der Öffentlichkeit leider nicht zeigt.
Mein Gast ist heute Mittag der Philosophieprofessor Stefan Gosepart und wir sortieren das, was heute und in dieser Woche wichtig war und ist. Und wir hatten es ja gerade von der Nähe zur Bürgerinnen und Bürgern seitens der Politik. Und heute ist Tag der offenen Tür bei der Bundesregierung. Unter dem Motto Demokratie lädt ein, läuft das Ganze und heute und morgen können Interessierte zum Beispiel verschiedene Bundesministerien besuchen oder auch das Bundeskanzleramt. Da gibt es viel Programm, Musik, aber auch Talks und Diskussionsrunden. Und in der Einladung steht Folgendes. Die Besucherinnen und Besucher können den Bundeskanzler und viele Kabinettsmitglieder aus nächster Nähe erleben. Ich musste da ein bisschen lachen, weil das klingt so ein bisschen wie so ein Museumsbesuch. Ich stelle mir da gerade Bundeskanzler Olaf Scholz ausgestellt in so einer Vitrine vor. Hätte man vielleicht ein bisschen schöner formulieren können? Oder was denken Sie, Stefan Gosepart?
Ich finde das zunächst erstmal eine ganz tolle Einrichtung. Also das ist ja jedes Jahr am Ende der Sommerferien öffnen sich hier in Berlin Ministerien. Ich bin da auch ein paar Mal gewesen, auch damals mit meinen Kindern. Ich finde, das ist schon auch irgendwie was Anschaubares, Anfassbares. Man will natürlich auch so ein bisschen wissen, wie das in dem Bundeskanzleramt, diesem bisschen wie außen wie im Bunker aussehenden Gebäude, dann tatsächlich innen drin aussieht. Und das ist dann auch schon ganz interessant. Und die Neugier soll sich natürlich auch übertragen auf die Institution selber, unabhängig von dem Gebäude. Und dazu spielt es natürlich auch eine große Rolle, dass man dann auch Politikerinnen und Politiker sieht. Meine Erfahrung ist dann natürlich, der Event ist dann unheimlich voll und zum Anfassen und nah dran wird es schon nicht sein. Man steht dann in der 100. Reihe und dann sieht man, sagen wir mal, den Kanzler im Fernsehen irgendwie dann beinahe näher und genauer als bei dem Event dann selber. Aber so ist es ja bei politischen Veranstaltungen, auch bei Wahlkampfveranstaltungen immer. Also insofern ist es ja auch nichts Neues. Aber man hat dann vielleicht doch ein etwas anderes Gefühl. Also insofern finde ich es auch richtig, dass die Minister und die Ministerinnen dann auch zum Tag der offenen Tür in ihre Ministerien kommen und da auch ein bisschen Rede und Antwort stehen. Vielleicht jetzt nicht nur sogar zur aktuellen Politik, sondern irgendwie auch so ein bisschen, was es heißt, Minister zu sein und so ein Ministerium zu führen, was uns ja vielleicht auch nicht immer klar ist.
Ja, in diesem Zusammenhang fand ich auch verschiedene Angebote spannend. Man kann zum Beispiel als Bürgerin an so einem Planspiel eine Sitzung des Bundeskabinetts nachspielen oder es gibt auch die Möglichkeit, einen Staatsbesuch mit allen traditionellen Mustern, die da ja dann greifen, zu simulieren. Also da nimmt man ja dann wirklich auch was mit.
Ja, ich meine, das ist natürlich genau der Punkt, bei dem wir vorhin waren. Also die Bürgerinnen und Bürger, sprich wir, sollen ja eigentlich auch irgendwie verstehen, was in so einem Ministerium passiert. Und das bleibt ja ein Stück weit unverständlich, weil man das irgendwie gar nicht, also weil das nicht zu unserem Alltagsgeschäft passiert. Und wir erleben häufig in den Pressekonferenzen nur die Resultate. Das ist beschlossen worden, das hat jemand gesagt. Und deshalb finde ich Nähe zum Bürgerinnen und Bürgern das schon auch wichtig, dass man diese Institutionen sieht, die da arbeiten. Also wie funktioniert das Außenministerium? Und dann waren wir ja auch dabei. Und dann muss dann eben auch erklärt werden, was ist eigentlich die Funktion des Ministeriums, wie werden die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt, welchen realen Zwängen unterliegt man. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass Politik das immer erklärt.
Jetzt waren wir, da lässt sich gut anschließen. Wir waren ja wirklich auch bei der Frage, wie kann Politik erklären? Jetzt haben wir ja eine besondere Situation. Wir hatten eine neue Regierung mit einem Koalitionsvertrag, Aufbruch und große Einigkeit wurde demonstriert und dann ist der Krieg ausgebrochen. Und das, wofür die Parteien eigentlich inhaltlich auch gewählt worden sind, das steht jetzt oft nicht mehr auf dem Programm. Also ich erinnere an den grünen Wirtschaftsminister Habeck, der die Laufzeit der Kohlekraftwerke verlängert. Es wird sehr viel Geld für Entlastung ausgegeben. Die einzigen, die da dann tatsächlich auch sich an den Koalitionsvertrag halten wollen, ist aus meiner Sicht sind die FDP, die eben sagt, Schuldenbremse, das ist unser Nonplusultra. Wie funktioniert das denn, wenn gewählte Politikerinnen, Politiker plötzlich inhaltlich anders handeln, als eigentlich das, was vielleicht auch ihre eigene Überzeugung ist? Also wie kann man diese Komplexität denn dann noch gut vermitteln, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, oh, wir leben in einer Demokratie, die funktioniert?
Ja, also zwei Bemerkungen vielleicht dazu. Das eine ist, dass in der Tat Herr Habeck, den Sie ja auch angesprochen haben, das ja offenbar ganz gut schafft, auch nach allgemeiner Meinung, dass er erklärt, warum viele der Prinzipien, für die er und seine Partei stehen, jetzt in dieser Situation nicht mehr gehalten werden können. Und er gibt sich sehr viel Mühe und ich finde sehr erfolgreich Mühe, jetzt jenseits sozusagen parteipolitischer Präferenzen seine Politik zu erklären, dann kann man immer noch dafür oder dagegen sein, aber wenigstens wird sie sehr gut erklärt und ich finde, das ist eigentlich mustergültig. Das andere, was man daran sieht, ist eben, dass wir als Bürgerinnen und Bürger immer zweierlei wählen und das macht sich ja ein Stück weit auch in der Stimmabgabe deutlich. Wir wählen eine Partei, die für ihr Parteiprogramm steht und manche Parteien wie die FDP versuchen, irgendwie an dem Parteiprogramm noch festzuhalten, so gut das irgendwie unter diesen schwierigen Bedingungen geht. Das andere ist, wir wählen eben auch Personen und da geht es ein bisschen um die Glaubwürdigkeit der Person. Person, trauen wir der Person in ganz anderen politischen Umständen, wie wir die jetzt zum Beispiel haben, zu, dass sie irgendwie integre Politik nach einem bestimmten politischen Kompass oder Maßstab machen, selbst wenn das Parteiprogramm unter den neuen Bedingungen eben nicht mehr haltbar ist. Und deshalb ist es sozusagen auch eine Personenwahl. Und deshalb ist es jetzt nicht nur Promikult, ob wir gucken, was Scholz macht oder nicht, oder Annalena Baerbock oder Robert Habeck, sondern dass wir uns auch irgendwie sagen, sind das für uns vertrauensvolle Personen, die uns in der Krise tatsächlich auch glaubwürdig führen können.
Ja, morgen ab 13 Uhr kann Bundeskanzler Olaf Scholz sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen, kann dann beweisen, ob er da als glaubwürdige Führungskraft des deutschen Staates irgendwie gut fungieren kann. Wenn Sie dort wären, oder vielleicht sind Sie ja dann auch sogar da, was würden Sie ihn denn gern fragen?
Na, Olaf Scholz würde ich natürlich schon im Wesentlichen fragen, wie er in sozusagen Deutschland jetzt in dieser Situation neu strategisch ausrichten will. Ich glaube, viele der Antworten kann ich mir schon denken, aber trotzdem würde mich noch mal interessieren, sozusagen, gibt es da eine rote Linie jenseits des tagesaktuellen Pendelausschlag mal hier, mal da? Und ich hatte ja schon ein bisschen angedeutet, die ganz große Linie sehe ich nicht, aber jetzt noch mal im Vergleich zum Beispiel bei Habeck sehe ich eine Linie. Ich weiß, was der im Prinzip das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre machen will. Und jetzt würde ich Olaf Scholz auch irgendwie fragen, sozusagen, wie sieht die große Linie, seine Richtlinienkompetenz in der Politik eigentlich aus?
Ich weiß auch schon, wie seine Antwort enden wird. Vielen Dank, sagt er immer. Oder Dankeschön für die schöne Frage, sagt er auch oft. Inhaltlich gucken wir dann mal. Stefan Gosepart hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie in Berlin sind, der Tag der offenen Tür der Bundesregierung findet heute und morgen in Berlin unter anderem in den Ministerien statt. Heute vor 26 Jahren ist der gestorben, der das hier singt. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Ja, und ich nehme mal an, dass haben Sie, die Sie hier zuhören, und auch Sie, Herr Gosepart, gut erkannt.
Ja. Jo Reiser natürlich irgendwie mit der Schlachthymne sozusagen der Hausbesetzerszene.
Genau, Sänger von Ton, steinerne Scherben, linke Ikone aus der alten Bundesrepublik. Und morgen wird in Kreuzberg ihm zu Ehren ein Platz nach ihm benannt. Finden Sie das gut, ihm da so ein Denkmal zu setzen, auch wirklich in der Stadt, in der er Häuser besetzt hat?
Ja, und an dem Platz sozusagen. Ich meine, es gäbe wahrscheinlich gar keinen besseren Ort, um an ihn zu denken. Es ist erstmal erstaunlich, so ist es ja auch debattiert worden, dass das kein Frauenname ist, wo jetzt in der Regel doch irgendwie Frauennamen favorisiert werden. Aber ich glaube, die Lokalikone, also der ist natürlich nicht nur lokal eine Ikone, aber an dem Ort eine besondere, das hat doch irgendwie andere Argumente getrumpft. Und das finde ich eigentlich ganz richtig für die Szene, die sich ja da immer noch zu Hause fühlt.
Ich musste auch schmunzeln. Die BezirkspolitikerInnen in Friedrichshain-Kreuzberg, die haben nämlich sogar 2005 richtig einen Beschluss gehabt, Straßen und Plätze nur noch nach Frauen zu benennen. Ich bin mir gleichzeitig nicht sicher, ob zum Beispiel mein Patenkind, die ist 18, hat jetzt gerade Abitur gemacht, ob die noch weiß, wer Rio Reiser ist. Also ist das nicht vielleicht dann eine Ikone für ja, die Generation, die eben schon ein bisschen ihn auch wirklich noch erlebt hat? Aber ist er dann wirklich einer, nach dem ein Platz benannt werden muss, wo vielleicht 18-Jährige gar nicht mehr wissen, wer war das denn?
Ja, ist ein guter Punkt. Ich meine, vielleicht muss man insgesamt darüber nachdenken. Und in dem Sinne macht man das ja hier. Der hieß ja Heinrichplatz vorher und erinnert ihn an adlige Figur aus dem letzten Jahrhundert, dass man Plätze eben ab und zu auch mal umbenennt. Ich meine, das muss ja auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt sein, sondern da gibt es eben auch Verfallsdaten solcher historischen Erinnerungen. Manche Figuren sind eben nicht mehr erinnerungswürdig, weil sie politisch nicht mehr opportun sind oder PC. Aber andere sind eben auch einfach in Vergessenheit geraten. Und das sind dann sicherlich gute Ideen, die nach 20 Jahren oder 30, wie auch immer, das umzubenennen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen flexibel sein. Spätestens, wenn man den Eindruck hat, keiner weiß mehr, warum der Platz Rio Reiser heißt, dann ist der Punkt gegeben, wo man sagt, ja, jetzt ist eine Umbenennung vielleicht angesagt. Aber im Moment, glaube ich, ist das zumindest an dem Ort nicht der Fall.
Sie haben es angedeutet, es gibt ja auch immer wieder allgemein, wenn wir jetzt zu Straßenumbenennungen gehen, eben die Diskussionen zum Beispiel um rassistische Namen, um koloniale Namen. In Berlin gibt es sogar den Berliner Antisemitismusbeauftragten, der hat erforscht, wer sich antisemitisch geäußert hat. Der empfiehlt zum Beispiel die Martin-Luther-Straße hier in Schöneberg, wo auch unser Studio ist, also nicht in der Martin-Luther-Straße, aber in der Nähe, die umzubenennen, weil Martin Luther Antisemit war. Da stellt sich ja auch die Frage, wie diskutiert man diese Namen? Also eigentlich würde ich sagen, ist es ja auch gut, das immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, immer mal wieder eine Diskussion zu führen, auch wenn die oft ein bisschen hitzig und schmerzhaft wird.
Ja, aber jetzt muss man natürlich die Größenordnung sehen. Also wenn es um mehr oder weniger unbekannte Figuren geht, die eben auch noch politisch nicht mehr opportun sind oder damals schon nicht waren, aber jetzt erkennt man das klar, dann sollte man das umbenennen. Aber wenn es eben natürlich um Martin Luther geht oder jetzt beim Philosophenfall zum Beispiel um Kant, ja, bei dem man auch rassistische Äußerungen im Werk finden kann, dann finde ich, muss man irgendwie die Proportionen wahren. Also ich bleibe jetzt mal bei meiner Idolfigur Kant. Da muss man das natürlich ins Verhältnis setzen und sich überlegen, wieso diese Äußerungen gefallen sind und ob diese Äußerungen alleine das ganze Werk irgendwie so belasten, dass man irgendwie nicht mehr an die Figur denken kann. Und das finde ich zum Beispiel bei jemand wie Kant, es gibt in Berlin auch eine Kantstraße, das finde ich, ist ganz klar, es ist irgendwie trotzdem noch einer der größten Aufklärer, und so, dass die Frage eigentlich eher ist, wie sogar so jemand wie er diese Fehler begehen konnte. Und wir sind natürlich alle Menschen und alle fehlbar. Nur Heiligen könnte man dann irgendwie Säulen errichten. Ist ja vielleicht auch okay. Aber wenn man sozusagen die Latte etwas geringer hängt, dann wird es eben immer Verfehlungen im Leben einer Persönlichkeit geben. Und man muss sich dann einfach überlegen, sind die so groß, dass man daran wirklich nicht mehr öffentlich erinnern sollte? Und das ist natürlich bei den beiden Beispielen, die wir jetzt gerade hatten, klarerweise nicht der Fall, finde ich wenigstens.
Und ich mag es ja auch, durch Berlin zu streifen und dann wirklich mal zu googeln, oder manchmal steht es ja auch in klein drunter, wer diese Person eigentlich war. Ich habe mal die Erfahrung gemacht in einem Bewerbungsgespräch, da hatte die Person, die das geführt hat, den Spleen, jede Person, die zu ihr kommt, zu fragen, in welcher Straße sie wohnt und wer diese Person war. Mhm. Und ich konnte es nicht beantworten, ich weiß gar nicht mehr, welche Straße es war, aber auf jeden Fall habe ich seitdem immer nachgeguckt, wer ist es denn?
Ja, und das ist natürlich vielleicht manchmal auch eine pädagogische Idee, dass man eben vielleicht dann doch zum Beispiel an unbekannte Frauen des 19. Jahrhunderts erinnert, die einfach, weil die Geschichtsschreibung nicht so, so oder anders, weil sie so männerfixiert war, gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und dann deshalb ist wichtig, ist vielleicht nochmal an die zu erinnern.
Stefan Gosepart hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und falls Sie zufällig morgen in Berlin sind, dann können Sie sich selbst ein Bild machen von der Eröffnung des Rio-Reiser-Platzes. Von 17 bis 22 Uhr gibt es Feierlichkeiten. Neben dem Georg von Rauchhaus und Kulturstaatsministerin Claudia Roth will auch kommen. Die kennt sich ja auch ganz gut aus mit Tonsteine-Scherben. Die war ja mal Managerin der Band.
Eben.
Vielen Dank, Herr Gosepart, für Ihren Besuch hier bei uns.
Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht.